Herzlich willkommen zurück zum zweiten Teil des Interviews mit Alexander Jorde und Pflege-Zubi. Gleich zur Sache.
Die Pflege, weil wir kein Verständnis haben von Pflegebedarf. Das ist, glaube ich, unser Problem.
Und das ist das, was ich vorhin meinte, dass wir Pflege sichtbar machen müssen im Sinne von wir brauchen eine eigene Fachsprache. Wir müssen irgendwie klar machen, dieser Patient hat dieses und dieses Problem. Und das muss auch eine Rolle in der Abrechnung spielen am Ende. Es muss klar sein, das hat die Pflege jetzt hier an Kosten verhindert, zum Beispiel auch. Weil Pflege kostet Geld, natürlich, aber Pflege verhindert deutlich mehr Kosten, als es Geld kostet. Also jemand mit einem Dekubitus, der dann jetzt im Zweifel noch 3 Monate eine Wacktherapie bekommt und noch ganz viele Komplikationen mitkriegt, der kostet ein Haus deutlich mehr Geld als eine vierte Pflegekraft auf Station, die sich um den Hautzustand kümmert oder die Lagerungsmaßnahmen richtig durchsetzt.
Richtig. Plus der Lebensqualität der Menschen natürlich auch. Du musst auch bedenken, jede Komplikation bedeutet ja auch, dass die Lebensqualität der Menschen auch eingeschränkt wird. Sie erleiden, jede Komplikation erzeugt weitere Komplikationen, weitere Therapien mit Nebenwirkungen. Also das zieht ja einen Rattenschwanz nach sich. Und dafür sind gute Pflegeberufe eben da, gut qualifizierte Pflegeberufe eben da, genau das zu verhindern, präventiv heranzugehen, unterstützend zu agieren und so weiter. Aber Marc, du wolltest was sagen.
Ich wollte sagen, das, was ich in so einer Situation dann oft schon gesagt habe, there is no glory in prevention. Und das ist schlicht und ergreifend was man kaum sichtbar machen kann. Ja, wenn man halt keine Fallzahlen hat und keine negativen Outcomes hat, dann kann ich die natürlich auch nicht erfassen. Und etwas, was ich nicht negativ behaften kann, das ist keine Schlagzeile. Ja, es ist einfach, das wäre der schöne Normalzustand, ja. Und das müsste meines Erachtens nach ja schon wesentlich vorher anfangen. Das braucht ja nicht erst im Krankenhaus anfangen. Die Pflege sollte ja auch präsent sein in den Bereichen, damit ich gar nicht erst ins Krankenhaus komme. Und da die Primärprävention eigentlich beginne. Dafür habe ich natürlich erst recht kein Personal. Und dafür habe ich auch recht nicht die Ausbildungsstruktur.
Ja,
und
du hast ja auch die Leistung, ich stimme da voll zu. Also ich werde ja auch oft gefragt, kürzlich wurde ich dann auch gefragt, wie stellen Sie sich denn vor, dass die Pflegeberufe finanziert werden sollen? Und da sagte ich, die Pflege kommt erstmal in den Sozialgesetzbüchern als Leistung gar nicht vor. Im SGB V kommt sie nur vor. Im Grunde unter ICDs subsumiert und dann vielleicht als häusliche Pflege für den ambulanten Bereich. Aber da bestimmt der GBA auch über die Kosten und dann eben auch ganz andere Selbstverwaltung und niemals die Pflegeberufe selbst. Und die Pflegeversicherung ist nicht da, um die professionelle Pflege zu finanzieren. Deswegen kann ich erstmal gar nicht sagen, wie wir professionelle Pflege, unter welchem Sozialgesetzbuch wir sie finanzieren sollen. Wir brauchen dafür um sie sichtbar zu machen, tatsächlich einen Leistungskatalog, aber dann von den Pflegeberufen finanziert. Nur dann, glaube ich, würde deutlich werden, warum wir professionelle Pflegeberufe brauchen, dass es nicht nur ein nettes Beiwerk ist aller Ehrenpfleger. Das ist das Bild blöderweise, was sich dann auch entsprechend durchgesetzt hat.
Entschuldigung, ich muss noch mal ganz kurz wegen Bild und Ehrenpfleger, das ist mir vorhin schon eingefallen, da würde ich auch gerne mal eure Meinung noch mal zu hören. Ich hatte vorhin überlegt, als diese Diskussion darauf kam, dass das Bild von den Pflegekräften natürlich maßgeblich durch solche Serien hier wie In aller Freundschaft oder diesem Spin-off da, das ich selber gar nicht kenne, beeinflusst wird. Und das kann ich auch vollkommen nachvollziehen. Und dann habe ich mal kurz in meinem Kopf international geschaut und bin dann auf solche Sachen gestoßen wie, sagen wir mal, Code Black, ja, solche harten Realitäts- oder relativ realitätsnahen Krankenhausserien aus den Vereinigten Staaten, die schlicht und ergreifend einfach ein wesentlich realistischeres Bild zeichnen wollen, ja, beinahe schon gnadenlos realistisch zeichnen wollen. Und ich versuche mir gerade vorzustellen, wenn man jetzt in den Vereinigten Staaten leben würde, ja, die haben ja ein gut funktionierendes, kammerartiges System. Ja, die haben ja alle Registered Nurses und man muss sich ja dann in jedem Bundesstaat dann melden. Ja, und die haben ja auch Erfassungssysteme. Ja, und jetzt stellt euch mal vor, nur für einen Moment, dass man so eine Serie drehen würde in den Vereinigten Staaten, die keine Satire ist, sondern eine Abendunterhaltungssendung ist, wo eine Registered Nurse irgendwo sitzt und sich die Nägel feilt und einen Kaffee trinkt und irgendwie eine Zeitschrift liest. Ich könnte mir vorstellen, die Kammern würden dagegen Sturm laufen. Die müssten das eigentlich.
Na gut, dass wir keine haben in Deutschland, da kann auch keiner Sturm laufen, ne?
Genau. Ja, ich glaube, es gibt viele Gründe, gegen eine Pflegekammer zu agieren.
Also ich habe tatsächlich auch als allererstes, wo wir gerade angefangen haben, darüber zu sprechen, an die eben genannte Serie gedacht. Code Black fand ich auch extrem gut und extrem, also wirkte sehr realistisch. Ich habe parallel dazu mir auch mal die Dokumentation über die gleiche Notaufnahme angeguckt und es sah teilweise in manchen Szenen wirklich wie 1:1 aus. Und dann frage ich mich eben immer wieder, warum funktioniert es in Deutschland nicht? Nun ist es aus meiner Perspektive und ich glaube, die teilen auch viele so, dass viele Serien aus Deutschland jetzt qualitativ bei weitem nicht mithalten können mit amerikanischen Produktionen.
Absolut.
Auch wenn sich das meiner Meinung nach durch Netflix vielleicht ein bisschen ändert. Ja. Aber was ich mir immer mal gewünscht habe und ja, Ehrenpflegers ist da meilenweit dran vorbeigeschraubt, aber ich habe vor meiner Ausbildung in der Pflege freiwilligen Wehrdienst bei der Marine gemacht und es gibt von der Bundeswehr eine Serie, die heißt Die Rekruten. Ist teilweise auch umstritten, weil Bundeswehr ist immer umstritten, aber ich habe tatsächlich meine Ausbildung in exakt der gleichen Kaserne gemacht, auch in dem gleichen Verwendungsbereich und ich finde diese Serie, Die Rekruten, wo wirklich Millionen reingesteckt wurden, extrem gut, weil die diesen Tag oder diesen Arbeitsalltag sozusagen als Rekrut bei der Bundeswehr sehr, sehr realitätsnah und sehr gut darstellt. Und da wurde sehr, sehr viel Geld reingesteckt, um eben mehr Leute für die Bundeswehr zu werben. Und ich würde mir wünschen, dass es sowas auch für die Pflege geben würde, wo man halt wirklich Pflegende von der Ausbildung bis dann in den Berufseinstieg wirklich hautnah begleitet, wirklich von den schlechten Seiten des Berufes, aber auch von den vielen guten Seiten her und auch von der Komplexität her begleitet und einordnet und wirklich zeigt, was Pflege ist. Und ich verstehe ehrlich gesagt nicht, warum das nicht möglich ist. Also wenn man das wirklich erlebt hat und dort die Ausbildung gemacht hat in diesem Bereich bei der Bundeswehr, kann man wirklich sagen, diese Serie, die Rekruten, ist extrem nah dran an der Realität. Und bei der Pflege gibt es dann halt die Ehrenpflegers, wo dann irgendwelche Leute, die nicht mal einen Flyer richtig vorlesen können, mit Gewaltproblemen als die Zukunft der Altenpflege dargestellt werden. Und ich verstehe es einfach nicht, warum es nicht möglich ist, das genauso zu machen. Und ich finde, da muss sich das, welches Ministerium sich dann auch in diesem Fall da zuständig fühlt, es ist ja auch immer mal wieder ein anderes Ministerium, entweder Herr Spahn oder Frau Giffey oder sonst irgendwer anders, einfach mal dieses Vorbild nehmen und mal gucken, wie könnte man sowas in der Pflege umsetzen und dann meinetwegen auch wirklich mal Geld reinstecken, auch viel Geld reinstecken für eine anständige Produktion. Aber ich glaube, man würde diesem Beruf einen Riesengefallen tun, wenn man es endlich mal schaffen würde, ihn auch auf eine deutsche Variante realistisch abzubilden.
Ich könnte mir vorstellen, dass das auch viele Vorteile hat für die Berufsanfänger, die dann halt aus der Ausbildung, also aus dem geschützten Rahmen der Ausbildung rauskommen und dann in die Eigenverantwortung gesteckt werden und dann mit ganz vielen Problemen auch zu kämpfen haben. Ja, von Überforderungen, über Missachtung, Gewalt in der Pflege ist ja auch immer ein Riesenthema. Das sind ernsthaft große und wichtige Themenkomplexe, die man da ansprechen könnte und wo man dann halt auch vielleicht sogar, ja, also ich wage mich jetzt weit aus dem Fenster, ein paar vernünftige Lösungsstrategien jetzt mal sagen könnte, wie diese Charaktere in dieser nicht vorhandenen, völlig fiktiven und gerade raus erfundenen Serie dann damit reagieren können, ja. Manchmal gut, manchmal schlecht, aber halt irgendwie dann doch realistisch und nachvollziehbar. Das fände ich super.
Aber letztendlich will man ja ein Mindset. Man will ja ein Mindset über Pflegeberufe aus dem letzten Jahrhundert will man ja perpetuieren. Das will man ja weiter fortführen. Den Gewinn daran sehe ich nicht, weil der Pflegepersonalmangel geht weiter und den werden sie niemals beenden. Vor allem, wenn ich gelesen habe, wir brauchen bis 2030 11 Millionen Pflegefachpersonen in der EU. Dann werden wir es in Deutschland bestimmt nicht damit beenden können, indem wir die Pflegeberufe zu einem Helferberuf degradieren. Und eigentlich ist ja, wenn man in der Pflege tätig ist, und das habt ihr jetzt auch im Beispiel immer wieder genannt, und das kenne ich ja aus meiner Praxis auch noch, ist es ein Beruf, in dem ich schnell denken muss. Also ich muss sehr viele fachliche Inhalte kennen, ich muss schnell denken, ich muss die Situation des Patienten, der Patientin mit meinem Fachwissen in Verbindung bringen, da muss ich wissen, was ich tun muss, damit der Patient nicht stirbt oder ihm es besser geht oder ich die Informationen an Arzt, Ärztin weitergeben kann und so weiter und so fort. Und diese Anforderungen werden ja ständig durch diese Image-Kampagnen und durch die Art und Weise, wie über Pflege Bericht erstattet wird, von fachfremden Personen im Übrigen, werden diese fachlichen Anforderungen ja ständig abgewertet. Und es gibt keinen Gewinn dabei. Und warum es so ist, dass wir Pflegeberufe immer so abwertend denken, so degradierend denken, so unfachlich, kann man natürlich historisch begründen, aber sicherlich auch aus dem Gewollten vielleicht die Pflegeberufe oder in der Annahme, dass man Pflegeberufe nur dann attraktiv machen kann, indem man sie ständig in ihrer Fachlichkeit auch abwertet. Und das damit haben wir keinen Gewinn gemacht. Jetzt interessiert mich aus meiner Perspektive, ich habe jetzt mit drei Männern hier zu tun, die in die Pflegeberufe gegangen sind. Und du magst ja auch noch über einen Umweg. Aber erstmal an Max und auch an Alexander. Warum seid ihr überhaupt in den Pflegeberuf gegangen?
Also bei mir ist es zum Teil eine familiäre Vorschädigung. Mein Bruder ist auch Pflegekraft geworden, tatsächlich auch in derselben Schule. Daher konnte ich mir das schon relativ gut vorstellen, was halt auch so Alltag ist. Ja, eigentlich ist es total schwer zu erklären, warum geht man in die Pflege. Was es auf jeden Fall nicht war, ich bin nicht mit einem Kreuz an der Brust zur Schule gegangen und habe gesagt, ich möchte gerne Menschen helfen.
Genau, war mir auch nicht so.
Genau, also ich arbeite unfassbar gerne mit Menschen, wirklich. Ich könnte mir nichts anderes vorstellen. Aber ich mache das nicht, weil die Leute dann so nett lächeln, sondern weil ich einfach Interesse daran habe, wie ich diesen Menschen im Umgang mit ihrer Krankheit helfen kann. Wie kann ich chronisches Leid auch verhindern, ne? Im Sinne von Pflegedefinition nach WHO. Was kann ich kurativ machen, was kann ich rehabilitativ machen, was kann ich palliativ machen und so weiter. Also was mache ich, um diese Krankheit eben auch vielleicht mal abseits von nur der medizinischen Standardtherapie, wie kann ich da mit der Person interagieren, damit ja das Leben, die Lebensqualität eben erhalten bleibt? Und das ist für mich Pflege.
Ja, bei mir war es so, ich hatte jetzt kein klar definiertes Ziel nach der Schule. Ich war eigentlich immer sehr technisch begeistert, so hatte immer Richtung Ingenieurswissenschaften gedacht. Ich hatte auch schon ein relativ gutes Abi und hatte auch Mathe, Physik, Chemie als Leistungskurse und
ach,
ich habe es auch immer alles interessiert, aber ich habe halt dann gesagt, okay, ich wollte sowieso freiwillig damals zur Marine, das hatte ich mir einfach so vorgenommen, beziehungsweise grundsätzlich zur Bundeswehr, aber halt nur so einen kurzen Zeitraum. Und es gab jetzt kein Studium, wo ich gesagt hätte, zu 100%, das will ich machen. Es ist bei mir auch so gewesen, dass ich jetzt familiär nicht den finanziellen Background gehabt hätte, mal easy peasy ein Studium zu machen. Das wäre schon eine harte Zeit auch geworden. Da habe ich gesagt, komm, bevor du jetzt irgendwas studierst, einfach des Studierens willens und dir dann vielleicht noch finanzielle Schwierigkeiten dadurch anhandelst, mach doch erstmal eine Ausbildung. Da verdienst du Geld, da kannst du selbstständig in deiner eigenen Wohnung oder WG oder wie auch immer leben. Und meine Mutter ist eben auch Krankenpflegerin und ich hatte auch immer so die Connection zum Krankenhaus, fand das auch interessant und habe dann gesagt, okay, was für eine Ausbildung macht da Sinn? Es war damals, hatte ich auch überlegt, vielleicht Richtung Rettungsdienst zu gehen, aber da gab es, glaube ich, den Notfallsanitäter noch nicht, war da gerade noch so in der Endentwicklung und dann war das halt auch so, dass es dann auch wieder keine richtig getragenen Ausbildungen gab, also so, dass man eine Vergütung bekommen hat, habe ich gesagt, komm, dann machst du einfach Pflege im Krankenhaus. Da hast du so eine riesen Palette und wenn du dann die Ausbildung abgeschlossen hast, dann hast du halt auch immer noch alle Möglichkeiten und du kannst auch noch studieren, du kannst im Prinzip, also das ist halt auch so ein Attraktivitätsfaktor an der Pflege, finde ich, dass es ein Beruf ist, der extrem viele Türen auch öffnet und einem extrem viele Möglichkeiten bietet. Und ich bin dann tatsächlich auch dabei geblieben, weil ich gemerkt habe, Pflege ist mehr als das, was ich vorher gedacht hätte. Also ich hätte vielleicht über Pflege auch nicht als den überkomplexen Beruf gesprochen, oder ihn für diesen Beruf gehalten, bevor ich ihn selber gelernt habe und selber erlebt habe, was es bedeutet, in der Pflege zu arbeiten. Und was mich dann halt nachträglich, sage ich mal, an dem Beruf begeistert hat, auch im Vergleich zur Medizin, ist halt der wesentlich ganzheitlichere Ansatz, also eben auch dieser Fokus eigentlich auf Prophylaxe, auf alles, was eben darum gehört und nicht nur dieses, ich habe meine Parameter, ich habe meine Blutwerte und wähle dann aus, welches Medikament ich gebe. Ich glaube, so sehen wird auch die Medizin eigentlich nicht unbedingt gewollt gesehen, aber so ist sie oder so empfinde ich sie häufig im Alltag im Krankenhaus. Und da finde ich, hat Pflege eben einen deutlich breiteren Ansatz und einen deutlich interessanteren Ansatz, weswegen ich es eigentlich auch sehr schade finde, dass die Möglichkeiten gesellschaftlich dieses Berufes da nicht so ausgeschöpft werden. Aber ja, mein Weg in die Pflege sozusagen war auch nicht geradlinig und auch kein Weg, den ich mir jetzt irgendwie ewig lang herbeigesehnt habe, sondern ich bin da irgendwie reingestolpert und fand es dann doch ganz interessant.
Ich glaube, das ist aber bei extrem vielen so. Also auch von den Leuten, die ich jetzt aus meiner Ausbildung kenne, wenige haben von, sagen wir mal, seit dem Abi gesagt, so, ich mache jetzt Pflege. Viele sind da irgendwie reingerutscht und haben dann gemerkt, ist doch extrem cool, ne? Und so war es früher auch beim Zivildienst zum Beispiel. Das sind ja auch ganz viele jetzt Pflegekräfte des mittleren Alters, Männer vornehmlich, sie kommen halt dann aus dem Zivildienst, haben das da für sich entdeckt. Und irgendwie gelingt es uns nicht zu zeigen, was Pflege ist. Also da wird dann immer das Bild der Waschlappen, Bettpfannen, Urinflaschen, aber dass da noch viel mehr hintersteckt, das geht halt leider echt oft verloren, finde ich. Und dann kommt dazu, dass der Pflege noch sinnlose Tätigkeiten wie Serviceleistung aufgedrückt werden, weil die sind ja da, dann können sie die ja auch eben machen, ne? Warum muss ich als Pflegekraft das Essen verteilen? Klar, ich muss beobachten, ist diese Person regelmäßig? Ist die genug? Wie ist das Ernährungsassessment? Nutritional Risk Assessment? Muss ich hier mit dem Patienten interagieren? Ist da Interventionsbedarf oder geht das so erstmal? Das ist Pflege, aber nicht das Tablett abräumen.
Richtig. Also ganz ehrlich gesagt, natürlich, wenn die Pflegefachperson weiß, das sind jetzt Patienten, da muss ich hin, da muss ich gucken, da muss ich das Essen vielleicht auch anreichen oder die Magensonde, das entsprechend alles regeln und regulieren und die Assessments durchführen, das ist dann tatsächlich Pflege. Aber wenn Patienten, Patientinnen selbstständig sind, dann können die erstens tatsächlich ihr Tablett selber wegräumen. Punkt 1, steigert auch noch die Mobilität. Das Zweite ist, ganz ehrlich, man guckt nicht unter jedes Tablett oder unter jeder, hier diese Hauben, die es immer gibt, auf diesen Tellern, guckt man ja nicht drunter, um zu gucken, was die essen. Und das passiert zu Hause ja auch nicht, wenn die zu Hause sind. Da guckt ja nicht jeder immer hin. Also zur Pflegefachlichkeit wird ja gehören zu wissen, bei wem muss ich das kontrollieren, bei wem muss ich Assessments machen, bei wem muss ich intervenieren. Das ist Pflegefachlichkeit. Deswegen finde ich die Geschichte mit den Essenstabletts, fand ich früher auch schon immer am nervigsten, am sinnfreisten. Dann vielleicht nochmal zu den Pflegebudgets. Die Gefahr besteht da übrigens auch noch, dass die Verhandlungen so ablaufen, dass dann die Servicekräfte reduziert werden, weil dann ja die Pflegefachpersonen besser refinanziert werden. Und dadurch dann die Pflegekräfte wieder die hauswirtschaftsnahen Berufe durchführen sollen, die Serviceleistung durchführen sollen. Und dafür werden Pflegefachberufe einfach auch nicht ausgebildet. Das sind keine Hauswirtschafterinnen. Da sind die tatsächlich besser aufgehoben als die Pflegefachpersonen. Das war übrigens einer der Gründe für mich, relativ früh zu entscheiden. Ich habe ja auch keinen einfachen Weg gehabt, über den zweiten Bildungsweg ja, zu entscheiden, ich mache mein Abitur. Eigentlich wusste ich das schon vor meiner Ausbildung, aber es hat sich dann nach der Ausbildung ziemlich schnell verfestigt, dass ich wusste, ich will Abitur machen, um zu studieren, weil ich dachte, diese vielen sinnfreien Tätigkeiten der Pflege will ich nicht. Ich bin nicht Hauswirtschafterin geworden. Und wer mich kennt, weiß, das Allerwenigste, was ich mag, ist zum Beispiel Essen kochen oder so ein Krams. Dafür bin ich nicht zu haben, sondern das Fachliche, was ihr gerade genannt habt, das wie versorge ich den Patienten, wie geht es ihm gut, das hat mich zum Beispiel auch sehr stark interessiert. Und ich fand die Inhalte der Ausbildung unglaublich spannend. Die waren echt gut. Und ich profitiere jetzt noch von Inhalten meiner Ausbildung. Also die Anatomie, Physiologie, die war so gut, die Ausbildung, aber die hat mir geholfen, die Pathophysiologie zu verstehen und damit wieder die Versorgung der Menschen zu verstehen. Und ich brauche das Wissen als Pflegefachperson, um gut versorgen zu können. Das gesamte Breite. Und das macht die Ausbildung eigentlich ziemlich spannend. Das ist richtig, da stimme ich total zu. Aber Marc, willst du noch mal sagen, ich weiß nicht, wollte jemand von euch noch was sagen? Max oder Alex?
Ja, ich hätte jetzt gesagt, also die Pflege ist so komplex, man kann das nicht auswendig lernen, man muss verstehen, was man da tut.
Man muss verstehen.
Und dann muss man's durchführen. Und klar, dann wird man gewisse Sachen immer wieder machen und dann halt auch können, aber man muss immer diesen Blick haben für den Patienten, ist der jetzt gerade akut gefährdet? Wo haben wir hier Baustellen, die jetzt sofort angegangen werden müssen? Was kommt bald? Dann auch wieder diese Art von Prioritäten setzen. Das ist halt Pflege und das ist super, super, super cool. Das ist halt das, was mich auch für den Beruf richtig brennen lässt, sozusagen. Das ist einfach spannend.
Mhm, stimmt. Marc?
Ja, mein eigener Weg in die Pflege, der war auch sehr abenteuerlich. Und wenn ich danach gefragt werde, dann sage ich immer gerne, ja, meine Mutter wollte, dass ich nach dem Abitur damals Medizin studiere. Das war eigentlich das, was sie sagte. Nur als ich mit 35 dann in die Pflege gewechselt bin, ja, aus meinem ersten Berufsleben heraus, da war ich ein bisschen zu alt dafür und dementsprechend bin ich dann in die Pflege reingerutscht. Ich hatte eine häusliche Pflege von meiner Großmutter über mehrere Jahre hinter mir. Ich war zu dem Zeitpunkt mit einer Medizinstudentin, Zahnmedizinstudentin zusammen und dann ging das so und irgendwann hatte ich dann halt überlegt, auch weißt du, was meinst du denn, wenn ich Pflege mache? Und ich dachte, ja, das könnte gut zu dir passen. Für mich war dann eine große Überraschung, was die Pflege dann alles für mich geboten hat, beziehungsweise was ich dann in der Pflege dann doch alles noch an Zusammenhängen gelernt habe, wie die Sachen funktionieren, wie SGB 5 und SGB 11 zusammenhängen und auch der rechtliche Rahmen dahinter und die ganzen theoretischen Hintergründe, ja. Das ist so ein riesiger Gesundheitskomplex, über den die wenigsten Laien wirklich auch nur den Hauch einer Ahnung haben in Deutschland. Und eigentlich bin ich mittlerweile der Meinung, dass die Pflege eigentlich das Organ sein müsste, um dieses Wissen, diese Kompetenz, die dahinter steht, diese Sachen zu navigieren, zu vermitteln, machen müsste, das aber nicht kann, weil sie schlicht und ergreifend mit hauswirtschaftlichen Tätigkeiten offensichtlich beschäftigt ist. Und wenn ich jetzt zynisch sein dürfte, dann würde ich sagen, ja, wahrscheinlich ist das auch gar nicht so gewollt, weil das würde ja bedeuten, dass die Leute noch mehr von diesen Gesundheitsleistungen in Anspruch nehmen können und dementsprechend die Rendite von den Leuten, die daran verdienen, niedriger ausfällt. Naja, mein Gott. Ich weiß es nicht.
Ja, ich denke, ja, es hat tatsächlich machtstrukturelle Gründe, das muss man ja auch so sehen. Und wir kommen einfach häufig aus der Nummer nicht raus, die wir haben, wie man das in Niedersachsen eben sieht mit dem Abbau der Pflegekammer und die politische Begründung dahinter, die ich ja auch sehr kritisch betrachtet und auch kritisch formuliert habe, also dazu ja auch eine Stellungnahme gegeben habe.
Ja, und dabei hat die Pflegekammer ja gerade jetzt die Berufsordnung rausgegeben, wo ich auch so dachte, Mensch, das ist ja, ne, jetzt wissen wir schon mal, was wir können und was wir nicht können. Und
Berufsordnung.
Übermorgen ist sie weg.
Berufsordnung ist wichtig, die Berichterstattung, die Pflegeberuferstattung wäre wichtig gewesen, also diese Herausgabe von Altersstruktur, wie sieht's aus, wie sieht die Versorgung aus, weil darauf basieren kann man dann auch wieder aufbauen, dann weiß man, wo und wie muss man ausbilden. Wenn ich das auch sehe, in vielen anderen Ländern, dann diese tägliche Pflicht, also die dreijährliche Pflicht zur Weiterbildung, zur Fortbildung, die wäre extrem wichtig. Was hatte, glaube ich, Max oder Alex, ihr hattet das beide, glaube ich, kritisiert, dass es eben auch Pflegefachpersonen gibt, die schon jahrelang im Beruf sind. Und wir müssen ganz ehrlich sein, man kann 50 Jahre in diesem Beruf arbeiten, ohne jemals eine Fortbildung von innen gesehen zu haben oder eine Weiterbildung gemacht zu haben. Das ist unvergleichlich, das gibt es in anderen Ländern in der Form einfach nicht und das verschlechtert eben auch die Qualität der Versorgung und all das wäre natürlich mit einer Kammer möglich gewesen, um dann auch die Bedeutung der Pflegeberufe zu heben, die Qualität der Ausbildung und Weiterbildung zu heben. Aber Macht, und da müssen wir sagen, machtpolitische Gründe sprechen ja auch dagegen, weil ein Organ mit, ich weiß nicht, 70.000 Mitgliedern oder so, hat natürlich machtpolitisch eine Position, die konkurrieren muss mit anderen Körperschaften. Und das muss man einfach auch dahinter erkennen. Aber gut, der Drops ist gelutscht. Wir müssen dann sehen, wie es weitergeht. Es ist aber für die Zukunft einer qualitativ hochwertigen Versorgung, für die Attraktivitätssteigerung eines Berufes unklug, strategisch außerordentlich unklug, so ein Organ unter fadenscheinigen Gründe abzubauen, unter auch fadenscheinigen Begründungszusammenhängen auch abzubauen. Aber vielleicht sollen wir mal abschließen mit einem positiven Aspekt. Ihr brennt offensichtlich für die Pflege, für die Pflegeberufe und ihr habt jetzt alle betont, es gibt so viele Möglichkeiten in diesem Beruf. Und wenn ich für mich spreche, kann ich ja sagen, ja, ich habe das Maximale so rausgeholt aus den Möglichkeiten, die es so gibt. Und tatsächlich kann man viel machen. Unter welchen Voraussetzungen wollt ihr in diesem Beruf bleiben und wo seht ihr eure berufliche Zukunft? Was wollt ihr nutzen?
Ist immer so schwierig, sich nicht ins Wort zu fallen. Ich fange einfach mal an.
Gerne.
Also in diesem Beruf bleiben kann ich nur unter den Umständen, dass sich an der Personalbesetzung was verändert, dass sich am Gehalt auch definitiv was verändert, dass sich an der an dem Rahmen, den Pflege eben hat, wo sie eigenständig tätig werden kann, dass der erweitert wird. Genau, und das sehe ich eben möglich dadurch, dass ich mich akademisch ausbilde. Ich würde gerne Pflegewissenschaften studieren und dann eine ANP-Stelle irgendwie im Bereich der, was weiß ich, Analgosedierung oder Delirprävention oder solche Sachen. Das sind so die Bereiche, die ich echt interessant finde.
Ja, das sind auch interessante Bereiche, definitiv und hochnotwendig auch. Mhm.
Also ich hatte ja mal die Gelegenheit, dass ich mal für ein paar Tage in Norwegen war, so im Rahmen meiner Reportage damals. Und da gab es ja auch einige Pflegekräfte, die aus Deutschland dahin sind. Und wenn ich so das als Beispiel nehmen würde, würde ich sagen, unter diesen Bedingungen, wie sie dort sind, gehaltstechnisch, arbeitstechnisch, anerkennungstechnisch, könnte ich mir tatsächlich vorstellen, länger in diesem Beruf zu arbeiten, so wie es in Deutschland ist. Definitiv nicht. Zumindest nicht Vollzeit in der direkten Patientenversorgung. Dort war es zum Beispiel so auf der Intensivstation, dass es mehr Pflegefachpersonen gab, planmäßig, als Patienten auf dieser Station. Die haben besonders schwer erkrankte Patienten, haben die 2:1 versorgt, aber nicht eine Pflegekraft, 2 Patienten, sondern 2 Pflegekräfte, 1 Patient. Und das sind so Dinge, und das hat man denen auch da angemerkt. Die hatten auch nochmal tarifvertragrechtlich eine niedrigere Wochenarbeitszeit als wir, also schon bemerkbar weniger im Vergleich zu anderen Berufen in dem Land. Deutlich besseres Gehalt, deutlich bessere Zusatzvergütungen und sowas. Und das hat man denen auch einfach angemerkt. Da war eine ganz andere Atmosphäre. Also das kann man mit einem deutschen Krankenhaus im Leben nicht vergleichen. Aber so wie es da war, wenn man das einmal gesehen hat, dann begreift man erst, wie schlecht es in Deutschland einfach ist.
Das stimmt.
Und das hat mir auch gezeigt, so unter den Bedingungen, wie es hier ist. Und das kann ich mir tatsächlich nicht vorstellen. Da also was mir halt auch einfach persönlich zusetzt, ist halt einfach, dass man in diesem Beruf keinen Ausgleich, also ich zumindest finde keinen Ausgleich mehr zu den Belastungen, weil man teilweise 12 Tage arbeitet, dann nur ganz wenige Tage frei hat, wo man es nicht schafft, aus diesem Loch wieder rauszukommen, und dann wieder ganz viele Tage am Stück arbeitet, mit permanent wechselnden Schichten, mit gleichzeitig extrem hoher Verantwortung. Wenn ich dann überlege, so, man steht da morgens um 4 irgendwie im Patientenzimmer, seit 5 Stunden bei einem Corona-Patienten, wo man wirklich komplett alles an Kleidung durchgeschwitzt hat, das Gefühl hat, man kippt gleich aus den Latschen, und hat dann noch 4 Nächte vor sich. Und nach diesen 4 Nächten hat man irgendwie, kommt man aus dem Freitag raus und hat dann irgendwie das Wochenende in Anführungszeichen frei und muss dann am Montag wieder los. Das, also auch wenn ich mir vorstelle, irgendwann mal Familie zu haben, ich möchte nicht, dass die mich nur irgendwie mal alle paar Tage mit Augenringen bis zum Kinn irgendwie am Tisch morgens sitzen sehen, sondern dass man auch eben ein Leben hat, was man führen kann, soziales Leben, Freunde, Veranstaltungen, sich vielleicht auch politisch engagieren kann, gewerkschaftlich engagieren kann, auch irgendwas in seinem Leben noch machen kann, außer zu arbeiten. Und ich glaube, dass das vielen, die Vollzeit in der Pflege arbeiten, sehr, sehr schwer fällt, und mir würde es auch sehr schwer fallen. Deswegen, wo genau meine Zukunft liegt, kann ich jetzt noch nicht sagen. Ich könnte mir durchaus auch vorstellen, im Bereich der Pflege auch in eine akademische Richtung zu gehen, vielleicht Richtung Lehrer auch. Aber so in der direkten Patientenversorgung kann ich mir, so wie es im Moment ist, leider nicht vorstellen.
Damit drückt ihr im Grunde beide aus, was ich natürlich von den Studierenden alle höre, warum die ins Studium gehen. Ihr drückt das aus, warum ich unter anderem ins Studium gegangen bin, also die Vorstellung unter diesen Bedingungen. Und ich glaube, ich habe teilweise noch damals für deutsche Verhältnisse gute Bedingungen gefunden in der praktischen Versorgung, und die waren auch schon schlecht. Also damit drückt ihr im Grunde schon aus, warum wir alle uns dann weitere Wege suchen im Bereich der Pflege. Wir verlassen die Pflege nicht ganz. Wir sind ja immer im Pflegebereich geblieben, aber aus der patientennahen Versorgung geht man raus, weil man die unter diesen Bedingungen tatsächlich niemals bis zum Rentenalter weiter gestalten kann. Und die körperlichen Belastungen sind auch tatsächlich gut belegt in immer wiederkehrenden alljährlichen Veröffentlichungen der Krankenkassen. Wir haben ja im Bereich der Pflegeberufe die höchsten Arbeitsunfähigkeitstage im Vergleich zu anderen Berufen beispielsweise, die höchsten Raten an psychischen Erkrankungen und Ähnliches. Und da erstaunt es mich immer wieder, dass diese physischen und psychischen Belastungen der Pflegeberufe zur Kenntnis genommen werden. Aber trotzdem werden daraus keine Konsequenzen gezogen. Und gerade so Personen, die so hochreflektiert sind, die eigentlich für die Pflege brennen, die hohe Anforderungen haben, die Kompetenzen sehen, das Anforderungsniveau sehen, die gehen irgendwann mal aus der praktischen Pflege raus, also patientennahen Pflege raus. Und ich sehe einfach, dass das Problem, dass wir hier auch politisch es nicht deutlich machen können, dass die Konsequenzen, die sie ziehen aus dem Pflegepersonalmangel und aus der Flucht aus der Praxis, dass da die richtigen Konsequenzen gezogen werden, sondern die falschen Konsequenzen und die falschen Schlussfolgerungen gezogen werden. Also als ich kürzlich einen Vortrag gehalten habe und auch nochmal deutlich gemacht habe, dass ja Helfer und Helferinnen nicht die Qualität der Patientenversorgung verbessern, und ich glaube, es war eine Art Brandrede für die Pflegeberufe, so haben wir das Leute ja auch wieder gespiegelt. Und wenn dann ein Krankenhausträger oder ein Träger sagt, wir werden trotzdem mit Helferinnen arbeiten, dann denke ich mir, ja gut, ich weiß jetzt auch nicht mehr, was ich sagen soll. Aber die guten Leute, die Leute im Beruf zu halten, die wirklich eigentlich für die Pflege brennen, das gelingt den Verantwortungsträgern leider nicht. Das finde ich einfach im höchsten Maße bedauerlich. Obwohl die Ausbildung gut ist und interessant ist, auch wenn sie besser sein könnte, wie er gesagt hat, könnte sehr viel besser sein, als sie jetzt gerade erscheint. Müssen wir wirklich überlegen, wie kriegen wir das jetzt in die Zukunft, oder müssen wir die Pflegeberufe aufgeben? Oder, das ist eine andere Hypothese von mir, müssen wir einfach eine andere Berufsbezeichnung finden? Weil ich habe ja mittlerweile das Gefühl, alles, was mit Pflege zu tun hat, ist verbrannt, was auch mit der Pflegeversicherung zu tun hat. Und müssen wir einfach eine andere Berufsbezeichnung finden, damit das Potenzial der Pflegeberufe auch deutlich wird und die ständige Abwertung eigentlich irgendwann mal aufhört?
Ich glaube aber, es liegt auch an uns. Es liegt auch an der jungen Gesellschaft, jetzt zusätzlich natürlich zu den Entscheidungsträgern eben Druck aufzubauen, zu zeigen, dass Pflege eben die größte Berufsgruppe im Gesundheitswesen ist, dass es nicht verhandelbar ist, dass sich was ändern muss. Ich glaube, das ist auch Pflicht der Pflege, aber die Pflege ist häufig auch eine träge Masse, was ich auch verstehen kann. Es ist frustrierend, die Arbeitsbedingungen sind hart und auch schlecht. Aber ich glaube, wenn wir selber nicht daran arbeiten, dass sich was ändert, dann wird sich's nicht ändern. Dann reicht auch ein neuer Name nicht.
Ich glaube, es gibt einen gewissen Masochismus, der Pflegeprofession sozusagen innewohnt. Und der wird nicht so einfach zu durchbrechen sein, auch wenn er das eigentlich sein müsste, weil das mittlerweile schon an Selbstaufgabe grenzt.
Ich sage ja immer, tappt nicht in die Frauenfalle. Und ich als Frau darf das jetzt sagen. Es gibt nämlich eine Frauenfalle. Und die Frauenfalle ist, wenn man den Frauen immer vorhält, passt besser auf bei der Berufswahl, dann verdient ihr nachher auch mehr Geld und habt mehr Verantwortung. Und deswegen sage ich auch immer, warum sollte ich jetzt jungen Mädchen empfehlen, in den Pflegeberuf zu gehen, wenn die mit dem Pflegemindestlohn locken? Das ist irrational, wenn ich als Frau das sagen würde und gleichzeitig beklage, Frauen verdienen zu wenig Geld und sind die Altersarmut ist weiblich. Ne? Also da muss ich rein logisch betrachtet, muss ich sagen, natürlich sollt ihr nicht in den Pflegeberuf gehen, weil je mehr Männer in einem Beruf, desto besser auch die Gehälter. So, also raus aus der Pflege. Macht ja in dem Sinne keinen Sinn. Also die Frauenfalle ist zu sagen, ihr habt selber Schuld daran. Diese Frauenfalle wird auch den Pflegeberufen angetan, nämlich zu sagen, ihr habt ja selber Schuld, dass es euch so geht. Versucht doch selber, euch mit dem Schopf aus dem Sumpf dieses Gesundheitssystem zu ziehen und macht euch stark. Wenn ich aber sehe, dass tatsächlich die anderen Selbstverwaltungen entscheiden. Jetzt gibt es wieder eine neue Entscheidung im GBA über die häusliche Krankenpflege. Und die entscheiden dann wieder mit den eigenen Interessen legitimerweise darüber, wie qualifiziert die Pflegeberufe sein sollen in HKP-Bereichen, wie sie dann bezahlt werden und so weiter, wie verrichtungsorientiert das sein soll und so weiter und so fort. Dann kann ich doch als Pflegeberuf machen, was ich will. Es ändert sich doch nichts an der strukturellen Verortung der Pflegeberufe. Also es braucht, und das kann ich jetzt tatsächlich sagen, in anderen Ländern gab es den politischen Willen, die Pflegeberufe zu unterstützen. Es gab den Willen, sie stärker zu machen. Es gab den Willen, sie strukturell zu verorten. Und diesen Willen haben wir nicht. Und ich lasse mir das nicht von Politikern einreden, dass sie das denn auch wollten. Das sehe ich im Moment nicht so. Also ich habe das auch in Australien damals mitbekommen, da haben mir auch Leute gesagt, natürlich fanden die Ärzte das nicht toll, dass auf einmal Nurse Practitioner im System arbeiten oder in den Pflegeheimen arbeiten und selber entscheiden dürfen. Aber unsere Bundesregierung hat das einfach entschieden und damit war es gesetzt. Und diese Art des politischen, der politischen Rückendeckung haben wir für die Pflegeberufe einfach nicht. Und da sage ich immer, natürlich braucht es auch ein Interesse der Pflegeberufe, aber ich persönlich habe es mittlerweile satt, den Entscheidungsträgern sagen zu müssen und beweisen zu müssen, warum brauchen wir überhaupt gut qualifizierte Pflegeberufe. Nicht immer, wenn sie es nicht wollten oder wenn sie es dann wollten, dann müsste man die Frage nicht immer ständig neu stellen. Und wenn sie es wollen, braucht es wirklich eine starke Unterstützung. Und dann können die Pflegeberufe dann auch für sich selber Verantwortung übernehmen. Also ich glaube, es ist die Argumentation stimmt mittlerweile nicht mehr von der Richtung her.
Also ich möchte zum Teil zustimmen, aber auch zum Teil widersprechen. Ich finde schon, dass, also ist es richtig, dass wir einen politischen Wandel brauchen. Ich glaube aber nicht, dass der jemals in der Form kommen wird, wie wir ihn brauchen, wenn wir nicht als Pflegende uns stärker engagieren. Und ich habe mittlerweile keine Lust mehr auf Kollegen, die den ganzen Tag am Meckern sind, wie schlimm alles ist. Und ja, wenn schon. Ich frage, bist du in einer Gewerkschaft? Bist du in einer Partei? Machst du irgendetwas, um irgendwas an deiner Situation zu verändern? Schreibst du eine Überlastungsanzeige oder irgendwas? Tust du irgendwas, um was an deiner Situation zu ändern? Dann lautet die Antwort in ganz, ganz vielen Fällen nein. Dann wird das immer erklärt mit, ich weiß ja nicht wie, ich habe da keinen Draht zu oder ganz häufig auch diese Resignation. Und ich finde, dass die Pflege oder die Berufsgruppe Pflege sich mittlerweile auch sehr daran gewöhnt hat, das sich eine Opferrolle auch zuzuspielen. Ja, das stimmt. Und die Aktion, die ich am wenigsten nachvollziehen kann, womit ich mich am wenigsten identifizieren kann, war Pflege am Boden. Ich möchte keinen Beruf ausüben, wo sich Leute in die Fußgängerzone legen und sagen, bitte hilf mir. Also das ist ein Symbol für diesen Beruf auch gewesen, warum wir da stehen, wo wir stehen. Und wir haben nun mal eine schwierige Situation, was die Gewerkschaft angeht. Ich weiß, es ist ein Tauziehen im Moment zwischen Leuten, die Verdi oder Verdi-Mitglied sind, die nicht Verdi-Mitglied sind, die sich überhaupt nicht dafür interessieren. Ich bin Verdi-Mitglied, ich bin auch mal kurz ausgetreten, wo es um die Pflegekammer ging, bin aber im gleichen Monat wieder eingetreten, weil ich einfach glaube, dass wir ohne Gewerkschaft und ohne auch eine Gewerkschaft, die eine gewisse Organisationsstruktur mitbringt und wissen, was sie tun, keine Verbesserungen für die Pflege erreichen werden. Und ich glaube, es gibt viele Sachen, die man an Verdi kritisieren kann. Ich habe auch sehr viel zu kritisieren gehabt und tue es auch immer noch. Aber man muss am Ende sagen, wenn niemand mitmacht, kann sich auch nichts ändern. Und es war ja nicht so, dass wir irgendwann mal in der Geschichte eine Situation hatten, wo 60-70% des Pflegepersonals in einer Gewerkschaft organisiert waren und wo irgendwas schiefgelaufen ist. Die Situation hatten wir nie. Und diese Situation brauchen wir erst einmal, damit wir etwas bewirken können. Und wenn man jetzt zum Beispiel guckt, wir haben jetzt im September haben wir wieder Tarifverhandlungen für die Länder. Das heißt, es betrifft vor allem die Unikliniken. Wenn wir es da schaffen würden, das sind ja nicht sehr viele Kliniken, aber das sind große Kliniken, das sind Kliniken, die in der Öffentlichkeit eine wichtige Rolle spielen. Wenn man es da schaffen würde, kurzfristig zumindest für diese Tarifverhandlungen und dann natürlich auch darüber hinaus, eine Mobilisation unter den Beschäftigten zu schaffen und zu sagen, jetzt haben wir die Chance. Es war Corona, beziehungsweise es ist Corona. Die Aufmerksamkeit durch die Medien ist da. Jetzt wird es vielleicht ein paar Leute, die wird es immer geben, die uns irgendwas Moralisches vorwerfen, wenn wir streiken oder für unsere Rechte einstehen. Aber wir haben noch nie so eine gute Chance gehabt, jetzt unsere Forderungen durchzudrücken. Und ich glaube tatsächlich, dass wir keinen einzigen Politiker, keine einzige Politikerin und nichts anderes brauchen, wenn wir eine richtig gute gewerkschaftliche Organisation hätten und mit den Füßen abstimmen darüber, wie es diesem Beruf ergehen sollte. Wenn wir es wirklich so hart auf die Spitze treiben, wie es zum Beispiel die Finnländer damals getan haben mit ihrer Kündigungsandrohung, dann kann man einen enormen Anstieg des Gehalts erreichen und eine enorme Verbesserung auch der Arbeitsbedingungen, wenn man es möchte. Und auch auf der anderen Ebene, auf der anderen Perspektive, zum Beispiel Kammer oder allgemein Einbindung in Parteien, natürlich kann man immer sagen, ja, die Politiker verstehen nichts von Pflege oder die machen zu wenig für die Pflege. Und da würde ich bei vielen Sachen auch zustimmen, aber das wird sich auch nur ändern, wenn Pflegekräfte in die Politik gehen. Und damit meine ich nicht unbedingt gleich in den Bundestag, aber wenn ich zum Beispiel, ich bin ja Mitglied in der SPD, bei vielen Sitzungen bin und es geht um Thema Pflege, dann ist man natürlich sofort immer der Experte dafür, wenn man aus der Pflege kommt, weil man meistens der Einzige ist. Und das kann sich auch nur ändern und auch das Gewicht in einem Wahlprogramm kann sich nur ändern, wenn in Vorständen, auf Bezirks-, auf Landesebene mehr Pflegekräfte sitzen, in allen Parteien. Es ist natürlich immer eine Frage von Einfluss, wenn da hauptsächlich Juristinnen, Leute aus der Wirtschaft, aus der Lehre oder irgendwo sitzen, dann haben die natürlich einen anderen Blickwinkel auf das Ganze. Aber wenn dort in diesen Vorständen auch viel mehr Pflegekräfte sitzen würden, dann hätte das natürlich auch enormen Einfluss auf die Politik. Und deshalb finde ich, ja, wir brauchen politischen Wandel, aber den können wir nur dadurch erreichen, dass wir uns selber mehr einbringen. In Amerika zum Beispiel, das hat sich jetzt nicht nur auf Pflege bezogen, aber ich glaube, da gab es auch eine breite Unterstützung durch Berufsverbände oder Gewerkschaften oder so. Die haben es tatsächlich geschafft, mehrere Pflegekräfte irgendwie dort ins Parlament zu bringen. Eine ist zum Beispiel Cori Bush, die auch zu diesen gehört, wie AOC beispielsweise, die halt auch Frauen generell ins Parlament bringen wollten. Aber sowas brauchen wir, eine stärkere gewerkschaftliche Organisation und auch Pflegekräfte in den Parteien und am besten auch im Parlament und vielleicht sogar irgendwann auch mal als Gesundheitsministerin oder als Gesundheitsminister. Dann können wir tatsächlich viel mehr bewegen, als wenn wir maximal auf der Straße rumlaufen und erzählen, wie schlecht es uns geht. Das hat jeder in der Republik jetzt schon dreimal gehört und verstanden. Aber es wird sich nichts ändern, solange wir immer nur jammern.
Natürlich stimme ich da auch zu, aber die Lamoyanz der Pflegeberufe ist besonders ausgeprägt, das muss man auch so formulieren. Und politisches Denken ist offensichtlich vielen fremd, die in den Pflegeberufen sind. Und natürlich gehört politisches Denken dazu, auch ein politischer Mensch zu sein. Das ist auch eine interessante Frage, warum das dann in den Pflegeberufen nicht so ist oder nicht ganz so verbreitet ist in Deutschland. Trotzdem glaube ich, dass es damit zu tun hat, wenn von vornherein eine Organisation wie eine Kammer schon da ist, die sich einsetzt, die vorgibt, das und das müsst ihr können, dafür seid ihr da, dass das nochmal erleichtert, dass man von vornherein damit sozialisiert wird. Und dann, wenn man eine Kammer hat, hat man auch eine starke Gewerkschaft. Ich denke, das hängt zusammen. Das sieht man in vielen Ländern ja auch, dass es mit einfach auch verschränkt ist. Zum Beispiel in Bundesstaat Victoria in Australien vor ein paar Jahren, da wollten den festgelegten Patientenpersonalschlüssel von 1:8 auf Normalstationen, wollte die Politik das entsprechend reduzieren, wollten sie einfach verändern, weil es in Bundesstaat Victoria ist es so, wenn die Krankenhäuser den Schlüssel 1:8 auf Normalstationen nicht einhalten können, müssen sie entweder sehen, dass sie sich Ersatzpersonal suchen oder sie müssen die Station schließen. Und das führt aber dazu, dass die Krankenhäuser eben sich extrem stark um Pflegekräfte, um Pflegefachpersonen bemühen müssen. Das ist ja ein Anreizsystem für die Häuser, sich dann zu bemühen, auch dass Leute da hinkommen, bleiben und so weiter und so fort. Damals haben sich dann ein Verbund von Kammer und Gewerkschaft, ist es dann gelungen, dass diese politische Forderung eben nicht umgesetzt wurde. Und deswegen glaube ich, dass es einfach beides benötigt. Und ich glaube auch, dass man dann diese politische Bildung oder dieses Selbstverständnis auch dadurch bekommt. Deswegen ist es, glaube ich, immer so ein Wechselspiel zwischen Struktur, Qualifikation und dem, was dann tatsächlich dann im politischen Rahmen umgesetzt wird. Und das andere ist natürlich, wäre es sinnvoll und wichtig, wenn Pflegeberufe in den Parteien eintreten, egal welche Partei jetzt, sich politisch auch engagieren. Aber du hast es gerade schon gesagt von dir, Alexander, diese vielen Dienste machen einen so müde. Und viele lassen es dann sein, sich entsprechend zu engagieren. Nicht umsonst haben wir einfach viele Juristen, Juristinnen, Lehrer, Lehrerinnen und so weiter in den Parlamenten auch sitzen. Also wir haben ja es auch mit einer Auswahl an Berufen zu tun, die in den Parlamenten auch sitzen. Was es dann schwer macht, sich da entsprechend auch durchzusetzen. Das soll keine Entschuldigung sein, nur eine Erklärung. Also selbstverständlich bräuchte es mehr politisches Verständnis in den Pflegeberufen. Das ist definitiv wichtig. Aber wenn man natürlich nur jetzt Religion, Deutsch und Englisch unterrichtet mag, dann haben wir ein Problem mit Politik in dem Moment. Oder, das würde ich wahrscheinlich versuchen, dann würde ich Deutschunterricht machen, verbunden mit irgendwelchen politischen Inhalten oder so. Kann man ja auch, ne? Also ich weiß nicht, was für einen Lehrplan ihr dann habt oder so, ob ihr dann irgendwie Deutsch Grammatik machen müsst und die vier Fälle nochmal wiederholen. Ich habe keine Ahnung, was denn da laufen soll.
Also sagen wir mal so, wenn es, sagen wir mal, Medizindiktate gäbe, würde ich das unterstützen. Die gibt's aber nicht.
Okay.
Es ist halt Deutschunterricht, weil man muss ja dann Sekundar 2 bekommen.
Also man geht davon aus, dass in Pflegeberufen nur Hauptschüler sind, die dann irgendwie noch einen Realschulabschluss nachholen wollen, oder wie?
Oh ja. Ach so. Also das ist, denke ich mal, der Hintergedanke. Also es spielt doch überhaupt keine Rolle, dass beispielsweise jetzt da kann ein Kurs sitzen, wo nur fertige Realschüler oder Abiturienten drin sind, die müssen das machen. Du kommst nicht rum. Ja, und ich kann mich immer, ich habe das jetzt meinen Kolleginnen schon gesagt, ich habe das auch schon meinen Auszubildenden gesagt, ich habe gesagt, also ganz ehrlich, wenn ich jetzt hier, wenn ich 35 jetzt wäre und heute Pflegefachmann werden müsste als Auszubildender und mit dem Abitur, im fertigen Studium und alles, ich hätte gesagt, naja, dann hätte ich vielleicht doch nochmal das Medizinstudium angefangen. Ja, ich meine, ich muss jetzt sagen, ich möchte es nochmal ganz klar formulieren. Ich finde die Pflege als es ist ein unfassbar erfüllendes Berufsbild mit allem, was irgendwie dazugehört. Und ich vermisse, also ich misse es auch, dass ich beim in der patientennahen Versorgung bin. Ja, auf der anderen Seite bin ich auch ein kleines bisschen froh, dass ich es nicht mehr bin. Ja, zumindest die Wochenenden sind wieder meine. Aber ja, es ist halt so ein bittersüße Sache für mich.
Sagen viele, auch die aus dem Pflegeberuf kommen.
Ist auch nicht verwunderlich. Man möchte diesen Beruf trägt man, glaube ich, sein ganzes Leben lang mit sich und im Herzen.
Aber es erinnert mich daran, dass ich habe da erst die Realschule gemacht und da musste ich ja ein halbes Jahr Praktikum machen, weil ich dann am 1.4. die Ausbildung anfangen konnte, was für damalige Verhältnisse echt schon gut war, dass ich so schnell einen Ausbildungsplatz, damals war es ja noch mit ganz vielen Bewerbungen auf 20 Plätze und so. Und dann musste ich, weil es da die Schulpflicht gibt, musste ich ein halbes Jahr lang einmal die Woche zu einer Berufsschule gehen und ich musste dann in eine Berufsschule gehen für Hauswirtschaft. Ich, Hauswirtschaft. Das sind zwei Dinge, die passen gar nicht zusammen. Und dann das Resultat war, da mussten wir so sinnfreie Dinge machen wie Blumen und die passende Blumenvase dazu malen. Drei Dinge kommen zusammen, Hauswirtschaft und Martina und malen. Und die passende Blume, also das geht gar nicht. Was war das Resultat? Ich bin dann irgendwie nur die Hälfte der Zeit, glaube ich, irgendwie zu dieser Berufsschule gegangen, weil für mich klar war, ich mache die Ausbildung. Ja, was soll ich in dieser bekloppten Hauswirtschaftsschule, die mich null interessiert? Und ich habe überhaupt nicht eingesehen, was Hauswirtschaft mit Pflege zu tun hat. Das waren für mich Dinge, die habe ich nie zusammen gesehen, interessanterweise.
Ja, guck, was aus dir geworden ist.
Ja, ein bisschen Renitenz war bei mir schon immer dabei. Gott, was wollen die eigentlich von mir? Was soll ich da mit der Hauswirtschaft in der Pflege? Ach ja, herrlich. Also, ihr habt eure Pläne wahrscheinlich schon, Alex und Max. Ihr werdet wahrscheinlich in irgendeiner Art und Weise euch weiterqualifizieren wollen. Und ich sehe das bei euch auch definitiv. Und ich bin sehr gespannt, wie es dann weitergeht. Max, du machst jetzt bald Examen, ne?
Im Oktober bin ich fertig.
Okay, im Oktober bist du fertig und lernst aber schon fleißig. Ja, du machst
ja
aber ganz
immer
viel
so nebenbei.
Ne?
Genau.
Ja. Und dann wird es wahrscheinlich zuerst auf die Intensiv gehen nach der Ausbildung?
Ja, genau. Da geht es dann über 3 verschiedene Intensivstationen, jeweils 4 Monate und dann kann man sich eine aussuchen. Okay. Das ist ein ganz cooles Konzept und dann.
Das ist gut, ja. Hört sich gut an.
Gibt es verschiedene Häuser, die das anbieten, mal gucken, wo es dann hingeht.
Richtig. Ja, das ist schön. Wunderbar. Und Alex, du arbeitest ja noch auf der Intensivstation und das heißt also, du wirst irgendwann mal gucken, was dann kommt auf Dauer.
Genau, also ich bin weiterhin Vollzeit tätig auf einer Corona-Intensivstation.
Genau.
Also weiterhin spannend. Wird jetzt im Moment auch wieder mehr.
Wird mehr, ne?
Ja, es ist halt im Moment einfach anstrengend, aber ja, ich mache mir natürlich Gedanken über meine Perspektive und glaube auch, dass ich da sehr zeitnah anfangen werde. Also für mich wird es halt auch darauf hinauslaufen, während des Studiums natürlich weiter in der Pflege zu bleiben. Ich finde es auch ehrlicherweise schade, dass gerade im Lehrberuf in der Pflege es häufig sehr schwierig ist, auch weiterhin in der Pflege zu arbeiten. Ich finde, da fehlt einerseits für die Auszubildenden auch häufig die Verknüpfung von Praxis und Theorie. Mhm. Und natürlich ist es auch schwierig dann als Lehrer oder Lehrerin, wenn man dann 30 Jahre nur noch gelehrt hat, noch einen Bezug zur Praxis zu behalten. Also ich würde mir schon wünschen, dass es auch mehr Stellen oder überhaupt Stellen gibt. Ich weiß nicht, ob es das gibt, wo man zum Beispiel 20% der Arbeitszeit Praxisanleitung auf Station macht als Lehrer und 80% dann halt in der Schule ist. Das fände ich tatsächlich ganz cool, wenn es sowas gäbe. Da schaue ich einfach mal, wo es mich so hintreibt. Aber ich finde tatsächlich Lehramt auch nicht uninteressant. Also es gibt ja auch Lehramt für Pflegeberufe.
Genau,
das finde ich tatsächlich ganz interessant, weil man dann halt noch ein allgemeinbildendes Fach dazu nehmen kann, wie zum Beispiel Politik.
Genau.
Aber nicht Deutsch oder Mathe, das reicht dann auch. Das ist so das, was ich ganz interessant finde. Aber mal schauen, was die Zukunft da ergibt.
Und was ich auf jeden Fall anraten würde, weil ich das auch relativ viel gemacht habe, das vermisse ich momentan einfach auch, ist immer wieder ins Ausland zu gehen, in andere Länder zu gehen. Gerade auch, wenn man studiert, vielleicht so ein Semester zu machen oder nur, wenn es auch nur in der vorlesungsfreien Zeit ist, irgendwas zu tun. Aber ich finde, es erweitert den Horizont enorm, wenn man einfach nochmal in andere Länder schaut und sich dort die Gesundheitssysteme anschaut oder auch wie dort Pflegeberufe arbeiten, integriert sind, strukturell verortet sind. Das ist einfach unglaublich wertvoll, das zu tun. Gut, ich glaube, jetzt haben wir wieder doch länger gesprochen, als ich dachte, dass es dauern würde. Es war sehr nett. Vielen, vielen Dank, dass ihr euch die Zeit an einem Samstagnachmittag auch genommen habt. Und ich bin sehr gespannt, wie es dann noch weitergeht, auch mit euch beiden nochmal weitergeht.
Ich bedanke mich auch. Und was soll ich sagen? Schönes Wochenende.
Vielen Dank für die Einladung.
Genau, schönes Wochenende und ich werde gleich noch eben ein bisschen Geburtstag feiern.
Genau.
Schönes Wochenende euch.
Ciao.
Tschüss. Liebe Hörerinnen und Hörer, wir sehen uns nach einem kurzen Osterurlaub in 2 Wochen wieder. Dann begrüßen wir Melanie Philipp von den Pflegepionieren. Wir sprechen dann über Digitalisierungselemente in der Pflege und wie die Pflege von Grund auf reformiert werden könnte, beziehungsweise welche Schritte dafür eigentlich nötig wären. Bis dahin hoffen wir auf rege Kommentare, Diskussionsanregungen und Kritik. Ihr findet uns auf unserer Pflegestandard-Facebook-Seite, unserem YouTube-Kanal oder über unsere Blog-Website blogs.sonja.de/pflegestandard. Wenn euch der Podcast gefällt, hinterlasst doch eine Bewertung bei iTunes, Stitcher oder wo immer ihr unseren Podcast findet. Alle Inhalte dieses Podcasts sind urheberrechtlich geschützt. Das Urheberrecht liegt bei der Fakultät Gesundheitswesen von der Ostfalia Hochschule für angewandte Wissenschaften. Die Musik in diesem Podcast ist von Scott Holmes komponiert und findet entsprechend der von freemusicarchive.org ausgewiesenen Lizenzbedingungen und der Creative Commons Lizenz Verwendung.